Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host dieser Sendung. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der nicht nur ein engagierter Burschenschafter, sondern auch ein herausragendes Beispiel für Erfolg und Engagement in Beruf und Familie ist. Hendrik Lufrute ist ein Doppelbandträger und alter Herr in gleich zwei Burschenschaften, der Burschenschaft Germania Mannheim und der Burschenschaft Sugambria in Köln, beide im Schwarzrockbund. Ich hatte die Ehre, Hendrik dieses Jahr 2024 kennenzulernen, als ich als Festredner auf dem 105. Stiftungsfest der Burschenschaft Germania Mannheim eingeladen war. Und Hendrik ist nicht nur in diesen Burschenschaften aktiv, sondern hat auch im Berufsleben beeindruckende Erfolge erzielt. Als erfolgreicher Banker hat er sich einen Namen gemacht und zeigt, wie man beruflichen Erfolg mit den Werten und Traditionen der Burschenschaften vereinen kann. Zudem ist Hendrik ein engagierter Familienvater, der es schafft, seine beruflichen und persönlichen Verpflichtungen im Einklang zu bringen. Hendrik, es ist mir eine Freude, dich hier heute zu haben und mehr über deine Erfolgsgeschichten und Erfahrungen zu erfahren. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Schön, dass du da bist.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Kooperierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Kooperierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk. Ja, Hendrik, lass mal ein bisschen was über deinen Hintergrund sprechen. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, wo du herkommst, was du vor dem Studium gemacht hast und wie du letztlich zu deinen Bünden gekommen bist?
Ja, gerne. Also ich bin gebürtiger Düsseldorfer, sitze gerade hier im Corpo-Talk-Keller. Und habe vor dem Studium 10 Monate bei der Bundeswehr gemacht. Damals musste man das noch und habe dann, weil ich nicht wie alle anderen aus meinem Abi-Jahrgang BWL studieren wollte, weil man da ja alles mitmachen kann, zunächst mal eine Bankausbildung gemacht. Mhm. Habe dann im Rahmen der Ausbildung aber festgestellt, dass mir das so nicht reicht, beziehungsweise dass man damit eben auch mit dieser Ausbildung relativ schnell an Grenzen kommt, was die Karriere angeht, und habe dann, wie alle anderen auch, BWL studiert. Und war in puncto Verbindung völlig unbedarft. Düsseldorf ist jetzt auch kein typischer Studentenort. Also du weißt es genau wie ich. Studentenverbindungen sind hier,
Ich muss mal kurz die Tränen wegwischen.
Leider wirklich absolute Randnotiz. Also wenn man da keine Bezüge vorher hat, und die hatte ich nicht, dann kriegt man davon gar nichts mit. Und so bin ich dann ganz klassisch über die Zimmersuche überhaupt auf Verbindung gestoßen. Hatten damals am Ende der Ausbildung in der Abteilung, in der ich gearbeitet habe, einen Praktikanten, der kriegte mit, dass ich nach einem Zimmer in Mannheim suche, und der sagte dann, ja, mein ältester Bruder, der war da in einer Studentenverbindung, ich habe den mal besucht, die haben den ganzen Tag auf dem Schrank gesessen und Bier getrunken, lustige Truppe gewesen. Das fand ich zunächst mal spannender als so eine klassische WG gesucht Anzeige, und so bin ich dann überhaupt mal mit Verbindung in Kontakt gekommen, habe dementsprechend da auch mal eine Besichtigung gemacht, die Jungs kennengelernt und fand das auf Anhieb so sympathisch, dass ich gedacht habe, das kannst du dir mal angucken, und jetzt bin ich seit 2006 entsprechend Mitglied.
2006, okay. Also nur 3 Jahre länger aktiv als ich.
Genau.
Ja, cool. Und dann hast du da dementsprechend dein Studium dann in Mannheim begonnen, oder?
Genau, also ich habe ich war damals der erste Bachelor-Jahrgang. Wir haben uns ganz große Freude mit den Diplomkaufleuten gemacht, weil Mannheim im Zuge der Bachelor-Einführung die Semesterzeiten geändert hat. Okay. Also in Mannheim sind die Semesterzeiten von September bis Weihnachten und dann wieder von Mitte Februar bis Juni. Was heißt, dass für die Diplomstudiengänge einfach einmal die Semesterferien ausgefallen sind. Aber gut, so war das dann. Habe meinen Bachelor in Mannheim gemacht, war in der Zeit ein Semester in Australien und bin dann zum Master gewechselt.
Ja, cool. Ich meine, Köln und Mannheim sind ja auch beides Universitäten, die dafür bekannt sind, dass sie ja wunderbare Wirtschaftsfakultäten ja auch haben, mit weltweiten Ruf.
Genau, genau. Also das, wie gesagt, ich habe vor dem Studium die Bankausbildung gemacht, also wusste ich relativ genau, was ich wollte, in welche Richtung. Das hilft dann natürlich auch bei der Kurswahl etc. Von daher hatte ich da wenig Schwierigkeiten, mir was zu suchen, von dem ich mir recht sicher bin, dass es mir Spaß macht. Und so war es dann auch.
Würdest du denn sagen, dass die Universität immer noch ganz entscheidend ist, also sagen wir mal für Firmen in der Auswahl, dass die Leute reinkommen? Weil man beobachtet das halt viel, dass es dann halt so kleine Firmen gibt, die Studenten und Abiturienten dahin schon beraten und optimieren, dass sie halt auf eine Top-Tier-University halt gehen und dann halt dementsprechend ihren Weg erst ins Investmentbanking finden würden, wenn das so ist. Oder würdest du als jemand, der da in diesem Alltag agiert, sagen, nee, es kommt eher auf die berufliche Erfahrung an, jetzt nicht, ob der auf einer privaten Hochschule war, die einen guten Ruf hat oder ja, eine Exzellenzuniversität.
Also ich denke, das kommt vielleicht auf die Erfahrungsstufe an. Also es ist für die Firmen heute, glaube ich, viel schwieriger als vor 10, 15, 20 Jahren, allein aufgrund der Hochschule auszuwählen, ob ein Bewerber eine gute akademische Ausbildung hat oder nicht, weil die Anzahl gefühlt wirklich exponentiell gestiegen ist und auch die Grenze zwischen Universität, Fachhochschule, anderen Hochschulformen ja immer weiter verschwimmt. Früher musste man das noch auf die Visitenkarte schreiben, Diplomkaufmann, FH. Das ist ja heute deutlich intransparenter, wenn man nicht ganz tief drin ist und wirklich auch viel Kontakt zu den Hochschulen sucht. Von daher glaube ich, ist es schon so, dass wenn man an einer renommierten Universität oder Hochschule studiert, dass man da definitiv noch einen Vorteil hat. Je weiter man dann in der Karriere fortgeschritten ist, zählen dann, glaube ich, die praktischen Erfahrungen dann doch deutlich mehr.
Aber ich denke immer, die machen sich so einen mega Stress damit. Und ich bin ja beruflicher mit Recruiter-Background und das war mal so eine Frage, die ich mir halt gestellt habe, weil ich gelernt habe, so nach 8 Jahren nivelliert sich meistens der Ausbildungsweg. Dann kommt es eher auf die Berufserfahrung halt an. Also außer es ist natürlich jetzt ein Examensjob. Wenn du Anwalt bist, dann klar, da musst du Jura studieren, Mediziner auch. Aber in vielen Punkten ist es ja auch so bei BWL, dass viele Leute ja auch letztendlich was ganz anderes machen, als das, was sie im Hörsaal gelernt haben. Und das Ganze sehr pragmatisch auch orientiert ja auch ist und sich ja auch vieles weiterentwickelt.
Ja, klar. Also ich denke, man hat da sicherlich Pluspunkte, wenn man dann vielleicht auch einen Wiedererkennungseffekt hat. Klar, wenn der Personaler oder derjenige, der das Gespräch dann führt, zufällig auf der gleichen Uni war oder da was mit anfangen kann, dann ist das sicherlich schon mal ein Stein im Brett. Aber ich glaube, praktische Erfahrung, Praktika und so weiter, die zählen dann auch. Und so kann man dann vielleicht doch den Bogen wieder zur Hochschule schließen. Also die Universitäten sind ja heute sehr stark vernetzt auch mit Firmen, Arbeitskreis, Börse, was es da nicht alles gibt. Also da früh Kontakt herzustellen, eben wirklich zur Praxis. Und dann hat man im Grunde selber in der Hand, was man dann während seines Studiums noch links und rechts macht.
Ja, definitiv. Was hat dich denn genau motiviert, da damals in den Bünden Mitglied zu werden? Also es war ja wahrscheinlich jetzt nicht nur die Erfahrung mit dem Schrank, sondern da gab es ja wahrscheinlich noch andere Eindrücke, die dich wahrscheinlich angesprochen haben.
Ja, klar. Also ich fand beim Erstkontakt so dieses Konzept, man teilt sich zusammen ein Haus, man hat eben Gemeinschaftsräume, Partykeller, Bar, vernünftige Küche. Also wirklich schon mal so vom völlig unabhängig von der Verbindung, einfach vom Wohnsetup eben deutlich mehr als in so einem anonymen Studentenwohnheimszimmer. Und ich fand es klasse, dass man wirklich im Grunde ab Tag 1 Teil der Gemeinschaft ist, dann auch ganz viel über ja, den erst die Kneipenbummel etc. hinaus wirklich schon Kontakt hat mit Leuten, die Erfahrung im Studium haben, dann auch mit den ersten Altern, also wirklich mal ein viel breiteres Bild der Hochschule als in dieser Ersti-Bubble, in der man sonst klassischerweise ist, die auch ganz viele, macht auch Spaß, gibt auch ganz viele Möglichkeiten, da Leute kennenzulernen, sich ein Netzwerk aufzubauen, Dinge miteinander zu unternehmen. Aber der Hintergrund ist im Grunde oft sehr, sehr ähnlich. Also es sind dann genau die gleichen Themen, man sitzt dann in genau den gleichen Kursen, redet über genau die gleichen Dinge. Und ich glaube, hier kann Verbindung eben doch ja im Grunde ab Tag 1 ein deutlich breiteres Bild bieten.
Ja, es ist halt auch, was du ja gesagt hast, mit dieser Direktintegration, die dort stattfindet, was auch für viele schön ist. Ich habe ja bei mehreren Gästen jetzt auch gehört, dass es für sie halt vor allem ein besonderes Erlebnis waren, dass die praktisch sich damals dann die Verbindung am ersten Tag angeguckt haben und gesagt haben, ist ja cool hier, und die dann direkt zum Grillen bei einem alten Herrn im Garten eingeladen worden sind und denen das erst noch so ganz unangenehm war, weil sie halt als Fremde mitgenommen worden sind und dann aber diesen bundesbrüderlichen Gedanken halt kennenlernen und merken so, wow, das ist ja eine Gemeinschaft, wo wirklich was dahinter steht und nicht irgendwie ein Lippenbekenntnis, weil es cool ist, weil es auf der Webseite steht und der Realität nicht entsprechen würde. Welche Erfahrungen hast du denn damals gemacht, die dich besonders geprägt haben?
Also neben der ganz praktischen Erfahrung halt auf einmal, man zieht von zu Hause aus und auf einmal teilt man mit 7 anderen Jungs ein Haus und ist dafür verantwortlich mit allen Vor- und Nachteilen. Hat's mich besonders begeistert, wie man im Grunde zusammen das Semester gestaltet, Punkte, Veranstaltungen organisiert und dann auch da dementsprechend direkt Feedback bekommen von der Altherrenschaft, von anderen Bundesbrüdern. Das fand ich gut.
Ja, das bringt einen auch voran, dass man das so hat. Ich meine, wo hast du denn auch die Chance, dass du zu Hause ausziehst als Student und direkt ein schickes Haus dir mit mehreren Leuten halt auch teilst, dass du plötzlich auch nach außen einen Lebensstil halt pflegen kannst, mit dem man 2 Wochen vorher nicht gerechnet hat, dass das Ergebnis ist?
Ja, es ist ja auf einen Schlag eine ganz neue Freiheit, die man da hat. Und ich kann mich noch erinnern, in der ersten Woche, in der ich dann auf dem Haus gewohnt habe, da noch nur als Hausgast, und die Germania Mannheim veranstaltet regelmäßig jedes Semester so eine klassische Ersti-Party. Ganze Uni zugeflyert, und dann kommt der halbe Jahrgang zu einem nach Hause und finden es alle ganz witzig. Und wenn du dann sagst, ich wohne hier im zweiten Stock, dann hat man zumindest mal Gesprächsbedarf, Anknüpfungspunkte hier und da, ne? Weil dann, du kennst es selber, nicht jeder kann mit Verbindungen was anfangen.
Absolut.
Wenige haben da positive Vorurteile, gibt natürlich eine ganze Menge Skepsis, aber es ist halt was anderes, als wenn man wie alle anderen irgendwo in der WG oder im Studentenwohnheim wohnt.
Ja, kann ich auch nur sagen, immer offen sein, auch als jemand, der nicht Teil der Corpo-Bubble ist, falls es da mal einen Hörer gibt, der sich das jetzt hier anhört, einfach mal offen drauf zugehen und es auszuprobieren, weil auch was du gesagt hast, habe ich auch eine ähnliche Erfahrung oder häufig beobachtet, das waren vor allem Frauen, die eine Woche vorher noch auf dem Campus gesagt haben, boah, so mit jemand aus einer Verbindung, mit dem will ich nicht reden und nichts zu tun haben, ist ja schlimm, ist ja wie Sekte und ach, herrlich, ja, schlimm, auf keinen Fall, und dann gehen die doch auf die Partys dort, lernen die Jungs kennen, merken, dass die Jungs dann doch ziemlich fresh sind, und dann integrieren die sich in das Gemeinschaftsleben dann halt mit der Zeit und bereichern das auch und ändern dann auch ihre Meinung und sind dann auch den Rest ihres Lebens ziemlich happy, dass sie das gemacht haben. Ich habe auch hier eine Nachbarin bei mir, die auf der Straße wohnt, die hat dann auch am Ende 2 oder 3 Jahre bei einem Bund halt praktisch verbracht, hat die Partys immer mitgemacht, am aktiven Leben praktisch so als Couleur-Dame teilgenommen, und die findet das immer noch cool. Also immer offen sein.
Ja, genau, aber da muss man ja auch erstmal hinkommen. Oft ist es ja leider schwarz-weiß Malerei, und ich kann mich da noch an eine Situation erinnern, so in meiner Anfangsstudienzeit bin ich öfter mit Mitfahrzentrale hieß oder mitfahrgelegenheit.de hieß das damals noch.
Ja, stimmt,
noch,
das gibt's ja noch. Ja,
ähnlich mich gefahren auch. Und da waren dann auch relativ häufig, Mannheim und Heidelberg liegen ja recht nah beieinander, relativ häufig Leute aus Heidelberg, wo Verbindungen im Stadtleben ja doch noch so ein bisschen präsenter sind. Und Und dann unterhielten sich die anderen Leute im Auto dann da über die Studentenverbindung und halt alle Vorurteile rauf und runter gerattert. Die haben Wachsjacken an und die kotzen sich gegenseitig an und so weiter und so fort. Und da fragten die dann am Ende, ob es in Mannheim, ob es da auch Burschenschaften gäbe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin in einer. Und dann war betretene Stille im Auto. Ich fand das Ganze ganz amüsant, aber das ist eben, wie gesagt, diese Schwarz-Weiß-Geschichte. Ich glaube nicht, dass man die Leute dann dazu bekommen hätte, sich eben auch mal einen burschenschaftlichen Abend anzuhören oder vielleicht mal einen Fuchsenvortrag oder eine Party zu besuchen. Die Leute muss halt auch erstmal dahin kriegen, also eine gewisse Grundbereitschaft, eine gewisse Toleranz muss auch da sein, um eben diese Vorurteile dann auch entkräften oder bestätigen zu können.
Das ist dann der Moment, wo du im Auto bei der Mitfahrzentrale dann Preußens Gloria über die Anlage
laufen. Genau, dann klingelt das Handy und dann wissen dann doch wieder alle Bescheid, genau.
Ja, spannend. Hast du denn noch so eine spannende Anekdote aus deiner Zeit, die super lustig war, aber jetzt nicht karriereschädigend ist?
Also so negativ eher weniger. Wenn dann eine ganze Reihe von positiven Beispielen, wo dann eben jemand, der mit Verbindung eigentlich nichts zu tun hat, aber dann mal Gast auf dem Vortragsabend war, wo wir auch einen Botschafter da hatten, einen ehemaligen, und der Gast wollte so in Richtung Auslandsdienst, dann ist sowas natürlich super spannend. Und so aus dem Freundeskreis, die nicht kooperierten Kommilitonen, alle, die irgendwie mal da waren, und ob es jetzt ein EM-Spiel gewesen ist, das sie geguckt haben oder sonst irgend sowas, da sind dann die Berührungsängste eben deutlich reduziert.
Ja, einfach offen sein und drauf zugehen und es einfach mal ausprobieren. Dann macht man da tolle Erfahrungen. Ja, was war denn so dein größter Erfolg, die Sache, wo du am meisten dran gewachsen bist aus deiner aktiven Zeit?
Also am meisten dran gewachsen in der aktiven Zeit ist, glaube ich, die Verantwortung, die man dann doch in den einzelnen Ämtern hat. Also ich war zwei Semester Fuchs, ganz klassisch, bin dann direkt danach Senior geworden. Und als Senior bist du nun mal der ultimativ Verantwortliche. So, es gibt ja so einen Spruch, morgens der Erste, abends der Letzte, nachts der Einzige. Wenn das ganze Semester so läuft, dann machst du definitiv was verkehrt. Dann läuft was mit Aufgabenverteilung und Delegation nicht richtig. Aber das Bewusstsein, dass eben dein Name dafür steht, wie das Semester gestaltet wird, ob die Leute Spaß haben, ob du vernünftige Keilarbeit leistest, ob die Altherren am Ende dann sagen, das war ein vernünftiges Semester, das war ein Stiftungsfest oder ein Herbsttreffen oder was auch immer, das Spaß gemacht hat. Das ist wie jede Aufgabe erstmal eine Herausforderung, aber dann, wenn das Ganze vernünftig geklappt hat, eben auch ein gutes Gefühl, wenn man sagen kann, das ist so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben.
Ja, ich kann jedem nur empfehlen, mal Erstchargierter zu werden. Das ist die Charge, finde ich, wo man fast mit am meisten wächst. Also Fuchsmajor ist, glaube ich, auch noch so etwas. Wenn man da nochmal den Command und diese ganzen weiteren Punkte, die man gut drauf haben sollte, nochmal wesentlich stärker verinnerlicht.
Ja, genau das. Und eben, weil du halt, weil bei dir die Fäden zusammenlaufen. Ja. Also du hast ein 2X, du hast ein 3X, die machen gute Arbeit, aber eben, ich sag mal so, der Überblick und die Koordination des Ganzen, das ist, kann ich dir nur beipflichten. Das sollte man mal gemacht haben. Macht's dann auch bei der nächsten Wahl auf dem Konvent einfacher, wenn eben genau diese Frage gestellt wird, wer will denn, wer möchte denn, wer kann denn?
Ja. Ja, das ist aber eine heiklige Angelegenheit. Ich finde, da gibt es ja immer Erstchargierte, die sind die geborenen Manager und Anführer, die das mit Leichtigkeit machen, wo alle glücklich sind. Aber oft hast du halt aber auch praktisch einen Griff ins Klo, von Leuten, die halt nicht die Führungsqualitäten haben. Und das ist dann immer schwierig. Aber wo siehst du denn da zum Beispiel die Hilfe der Bundesbrüder, dass man seine Charge noch besser machen kann?
Also ich glaube, Feedback ist hier wie später im Berufsleben auch ein ganz wichtiger Mechanismus. Viele Verbindungen haben ja dieses System der Klammerung am Ende des Semesters, wenn du deine Charge vernünftig gemacht hast. Jetzt ist das natürlich
auch
spät, wenn man dann am Ende des Semesters erst erfährt, das war gut oder das war vielleicht doch nicht so gut. Aber dafür hat man da als Verbindung auch Institute wie die Konvente, um eben solche Dinge dann ja, gemeinsam zu diskutieren, festzulegen und irgendwann am Ende des Tages auch, auch zu entscheiden. Also ich glaube, hier kommt es dann eben, Feedback ist ja eine zweiseitige Geschichte. Du als Verantwortlicher bist natürlich auch hier in der Verantwortung, Feedback irgendwo einzufordern und Hilfe anzunehmen. Und das, dann sind wir wieder bei der Delegation. Wenn du als, als X alles selber machst, dann machst du was verkehrt.
Ja, das ist auch etwas, was ich lernen musste oder beziehungsweise wo ich oft selber auch gelandet bin, weil die Chargen es nicht übernommen haben, obwohl man delegiert hat. Aber das ist ja so ein Punkt. Wie siehst du denn zum Beispiel Fehlerkultur in Bünden? Also ich finde, die ist nämlich nicht so stark verbreitet. Das ist halt oft so, da werden dann, also jetzt, ich rede jetzt nicht nur, also nicht von meinem Bund, sondern auch das, was ich so mitbekommen habe, wenn man sich mit anderen unterhält. Da wird ja auch schnell so eine Tribunalkultur auf den Konventen durchgeführt, wenn ein Fehler passiert. Ich finde eher, dass es schlau wäre, wenn man halt so eine moderne Fehlerkultur halt einbaut, die nicht bedeutet, mittelmäßige Arbeit abzulegen und dann zu sagen, ja, wir haben eine Fehlerkultur, tut mir leid, und dann weitermachen, sondern dass man wirklich davon lernt, was man dort mitnimmt.
Das fände ich begrüßenswert. Das ist, glaube ich, aus der Natur der Sache manchmal so ein bisschen schwer, weil oft werden Ämter ja für ein Semester besetzt. Eigentlich müsste man jede Charge zwei Semester nacheinander machen, um dann eben auch aus der Aufgabe zu lernen. Denn nach einem Semester X2, X3X, glaube ich, weiß man, was man im nächsten Semester besser machen würde. Aber wenn man dann dementsprechend eine andere Charge bekleidet oder nicht mehr oder sein Studium beendet oder was auch immer, dann ist es schwierig, sowas irgendwo weiterzugeben. So, und dann, du sagtest Tribunal, bei einzelnen Dingen ist das sicherlich so, so kenne ich es auch. Das macht es aber auch an vielen Stellen einfacher, Dinge zu entscheiden. Also so dieses bekannte Instrument der Beireitung beispielsweise, wenn irgendwas nicht funktioniert hat oder bei Alltagsdingen, was weiß ich, Spülmaschine nicht ausräumen oder sonst was. Das hilft natürlich auch, sich nicht an Kleinigkeiten aufzureiben. Also sowas würde ich mir an der einen oder anderen Stelle im Berufsleben auch wünschen, damit man eben den Fokus dann und die Energie aufs Wesentliche lenken kann und nicht 10-mal über das gleiche Thema redet, sondern da dann auch mal einen Schritt weiter gehen kann. Und ja, Fehlerkultur hast du ja in Verbindung schon an verschiedenen Stellen. Also Konvente beispielsweise ist ja eigentlich so ein total demokratisches Forum, Institut, wo man eben, wenn man es als Verbindung zulässt, man ist ja unter sich, unter Bundesbrüdern, auch kritische Dinge ansprechen kann. Klar sieht das anders aus, wenn man mit 5 Burschen auf dem BC sitzt, als wenn man dann einmal im Jahr mit der kompletten Altherrenschaft sitzt, wo natürlich nicht jede kleine Verfehlung oder Kleinigkeit dann auch in die große Runde gehört.
Definitiv. Also da muss man auch gucken, dass sich die einzelnen Abteilungen eines Bundes auch subsidiär halt auch selbst verwalten, dass das dann auch geregelt wird. Das ist auch, was ich immer versuche, den jungen Aktiven beizubringen, ist, keine schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit zu waschen, sondern dass es halt Dinge gibt, die werden auf dem Konvent besprochen und sie bleiben auf dem Konvent und sie werden auch nicht mit anderen besprochen. Und das ist ist da schon elementar. Du hast ja auch gesagt, dass auch so ein Konventsdesign ja praktisch auch wichtig ist, dass man sich da nicht wiederholt, dass das zu ermatternd wird. Aber auch der Punkt der Gerechtigkeit, finde ich, sollte immer im Blick sein. Also bei uns war es halt so, wir haben bei uns im Bund viele Liberale halt gehabt, so FDP da vor allem. Und da haben wir gesagt, wenig geschriebene Regeln. Hat aber am Ende dazu geführt, dass wir bei Bundesbrüdern, die sehr beliebt waren, viele Augen zugedrückt haben, wenn mal was passiert ist. Und Bundesbrüder, die nicht so beliebt in der Runde waren, natürlich auch wären Eigenverschulden durch deren Verhalten in der Vergangenheit, dass man dann bei jeder Kleinigkeit die Satzung geguckt hat, was kann man denn da jetzt machen. Da finde ich es auch wichtig, dass Bünde halt eine saubere Geschäftsordnung halt haben, die halt auf die Satzung halt aufbaut und dass halt Konventsbeschlüsse halt auf deren Vereinbarkeit halt geprüft werden, damit da nicht solche wilden Geschichten halt passieren und Leute am Ende dann austreten und sagen, das ist ja Willkür, was da passiert.
Oder Häuser übernommen werden oder Dinge dergleichen. Ja.
Habe ich gehört. Also, das soll ja mal passiert sein in der Vergangenheit. Ich glaube, das Haus ist immer noch besetzt. Ich glaube, Schrottfuchs, die Page bei Instagram, die macht doch so einen Countdown Bilderding. Das war irgendwie neulich Tag 42 ja, der Übersetzung.
Ja, das ist für Außenstehende unterhaltsam. Ich glaube, für den betroffenen Bund eine sehr, sehr bittere Geschichte, von der ich hoffe, dass die am Ende des Tages dann doch zu einer vernünftigen Lösung kommt.
Ich hatte jetzt neulich auch eine Aufnahme mit einem alten Philister, ein Philister X, einer Verbindung, die ist noch nicht ausgestrahlt. Und der kannte die Geschichte gar nicht und der ist hinten übergefallen, hat dann aber beteuert, weil er auch in Personalunion der Vorsitzende des Hausbauvereins ist und der Altherrenschaft, dass er keinerlei Absichten in die Richtung hat.
Ja, da sind wir wieder bei deiner sauberen Geschäftsordnung.
Ja, das muss durchdacht sein. Wie ist es denn so, wie hat dich denn dein Bund vor allem akademisch beeinflusst?
Akademisch beeinflusst, ich glaube vor allen Dingen dadurch, dass Mannheim eine klassische Wirtschaftsuni ist, also auch so in der Verbindung haben wir schon schwerpunktmäßig BWL. Also das hat, hat Vor- und Nachteile, hatte für mich natürlich den ganz klaren Vorteil, dass man auch mal in die Unterlagen, ob das jetzt alte Prüfungen und so weiter sind, der älteren Bundesbrüder gucken kann oder auch, dass man mit den Konfuchsen oder Konburschen halt gleichzeitig an denselben Prüfungen sitzt und dafür lernt. Und wenn man dann an der einen oder anderen Stelle Verständnisprobleme hat, kann man sich da gegenseitig unterstützen. Also das hilft auf jeden Fall im Studium schon. Und auch wenn das dann nicht mehr direkt jetzt akademisch ist, aber später bei der Berufswahl oder berufliche Schritte, sich da eben auch mal auszutauschen mit Bundesbrüdern, die ein paar Jahre mehr Arbeitserfahrung haben und dann vielleicht doch noch den einen oder anderen Hinweis geben können. Und wenn es nur ist, die eigene Historie so ein bisschen zu erzählen, wie das damals bei denen gelaufen ist, mal so der erste Schritt Richtung Personalverantwortung, wie gehe ich geschickterweise an Gehaltsverhandlungen ran. Klar, das sind alles Dinge, die kann ich genauso gut googeln, aber ich persönlich finde, dass das immer noch was anderes ist, wenn ich face-to-face oder am Telefon eben mit jemandem spreche, der da mal die eigene Erfahrung mit einfließen lassen kann und nicht nur ein paar schlaue Sätze auf dem Papier stehen hat.
Definitiv. Wie siehst du denn das so? Hat dein Bund dir auch bestimmte Ressourcen oder Unterstützung halt auch gegeben im Studium, neben dem, jetzt sagen wir mal, schon coolen gemeinsamen Lernen, wenn man da vor allem im gleichen Modul in der gleichen Klausur dann gesessen hat? Gab es bei dir im Bund sowas wie Managerseminare zum Beispiel, was man ja immer mehr wieder hört, dass Altherrenschaften ja sowas ja springen lassen? Gab es das bei dir auch?
Ich erinnere mich, wir hatten mal ein Rhetorikseminar oder auch mal ein Seminar, so eine klassische Persönlichkeits- oder Charakteranalyse, wo man eben
welches denn?
Feststellen kann. Jetzt kommt es gerade nicht auf den Namen, dieses Farbmodell, Rot-Gelb, ob du eher der rote, gelbe, grüne, blaue Typ bist, also eher analytisch, eher freidenkend. Und wenn man sowas mal gemacht hat, ist das schon eine ganz wertvolle Hilfe, weil man zum einen sich selber ein bisschen besser kennenlernt und dann die eigenen Stärken und Schwächen auch besser zu nutzen weiß. Und das sind dann auch Situationen, die dann später durchaus auch mal in Assessment Centers auftauchen können. Und wenn man dann auf Übungen trifft, die man vielleicht vorher natürlich in einer ganz anderen Runde, in einem ganz anderen Kontext schon mal durchlaufen hat, dann hilft das immer, wenn das nicht komplett Neuland ist. Also wir haben da was gemacht, aber dass wir jetzt klassisch, wie manche andere Bünde das ja machen, einmal im Jahr da einen externen Coach haben, ist bei uns zumindest in den letzten Jahren nicht der Fall gewesen. Also eher opportunistisch, da wo ein Kontakt besteht, den man nutzen kann. Aber klar, ist ein Mehrwert.
Absolut. Da kann man, glaube ich, gut von lernen. Ich glaube, das war Arminia Marburg, die Burschenschaft. Da sind ja viele Juristen und ich hatte mal, glaube ich, vor 10 Jahren war es bei Trami zu gelesen, dass die zum Beispiel dann so Seminare halt für Juristen dann halt anbieten. Mhm. Also so, dass man halt auch vom Studium aus, sagen wir mal, den Weg in eine Top-Kanzlei halt dann finden kann und was zu beachten ist, was sind so übliche Fallstricke, die da im Weg sind, dass man darauf gut vorbereitet ist.
Also was wir machen regelmäßig in Mannheim jetzt so die letzten Jahre, dafür war dann auch Corona tatsächlich so ein bisschen so der Anstoß, um das Ganze zu triggern, dass wir schon regelmäßig den Fuchsen-Vortrag umdrehen. Also dass aus der Altherrenschaft dann einem Abend mal zwei, drei Leute referieren zu einem Thema aus ihrem beruflichen Werdegang, ob das irgendwie Firmengründung oder Exit oder sonst irgendwas war, was natürlich auch einfacher ist, gerade für die jungen Füchse, die dann ja noch längst nicht jeden Altherr mal persönlich getroffen haben und nicht jeder kommt jedes Jahr zum Stiftungsfest und hat dann auch Zeit, sich über sonst was zu unterhalten. Und dann ist das ja auch eine Möglichkeit, wo man auch den Bundesbrüdern, die eben verstärkt im Berufsleben eingebunden sind, die Möglichkeit zu geben, da ein bisschen was an Erfahrung weiterzugeben.
Okay. Welche Farbe hattest du denn bei deinem Test
damals? Welche Farbe hatte ich bei meinem Test? Also es war eine Menge Rot dabei, eine Menge Blau.
Okay.
Relativ wenig Grün. Also ich bin, Grün ist glaube ich eher so die Kreativität. Also es hat einen Grund, dass ich Kunst und Musik abgewählt habe, sobald ich das damals konnte.
Ja, bei mir war Gelb mit Einschlag Richtung Rot. Ja, ja, also ich finde aber den Vierfarbentest finde ich nicht so cool. Ich finde den Myers-Briggs-Typen-Induktor-Test ziemlich cool mit den vier Buchstaben. Hast du den auch schon mal gemacht?
Den habe ich mal am Rand mal mitgemacht, dann später mal im Job.
Ich finde, der passt ja wie die Faust aufs Auge. Ich habe den auch gemacht. Ich habe den mehrfach gemacht. Ich bin immer auf gleiche Ergebnis gekommen, auch mit Abständen dazwischen. Bei mir war es ENFP. Also passt auch, glaube ich, hier rein mit der ganzen Podcast-Geschichte, Menschen kennenzulernen, neugierig zu sein, wie sie ticken und was sie so alles machen. Und ich finde das faszinierend. Ich habe auch neulich noch erfahren, dass der CIA zum Beispiel die Teams mit dem MBTI-Test halt zusammensetzt. Und mir ist das halt auch aufgefallen, zum Beispiel mit Personen, die ich im engeren Umkreis halt habe, mit denen ich mich wunderbar gut verstehe, die haben entweder immer den gleichen Typus wie ich gehabt oder halt diese Komplementär-Typen, die dann super passen, mit denen man halt super agieren kann. Und ich habe auch zwei Bundesbrüder bei mir im Bund, mit denen ich mittlerweile drei, super dicke bin. Und zwei sind halt auch ENFPs und andere waren halt INTJ. Das ist dann auch nochmal mit den ENFPs, das passt halt wie der Deckel auf den Topf. Und da sehe ich das zum Beispiel wieder bestätigt. Wir überlegen gerade, ob wir den mal vielleicht nicht generell bei allen neuen Bundesbrüdern machen, um dann zu gucken, so welche Charge passt dann auch am besten zu denen oder wie man das Chargenteam halt aufbaut. Das wäre auch eine interessante.
Wäre interessant, wobei du ja bei diesen ganzen Tests, du denkst ja an Schubladen.
Wobei der MBTI ist schon cool. Also der ist schon sehr vielseitig, finde ich. Also bei den vier Farben ist es ja so, du hast ja diese Grundcharaktereigenschaften. Das ist da jetzt nicht so. Also es ist ja nochmal breiter untersucht, finde ich. Du hast da viele Fallbeispiele und man hat sich da auch sehr stark wiedererkannt. Das Lustige war, mein Bruder wohnt in Amerika und er hat da so eine Managerstelle angetreten. Der musste diesen Test dann da machen und dann hat er den gemacht und hat gesagt, komm, Bullshit. Und dann hat er sich die Buchstaben aufgeschrieben, dann hat er zu Hause dann doch Neugierde entwickelt und nachgeguckt und dann war ihm das so, als hätte er sein Buch der Offenbarung vor sich, wo all seine Stärken und Schwächen drin schon aufgelistet waren und meinte, das passt. Und dann hat er zu Hause angerufen und meinte, ihr müsst das machen. Und ich so, ja, hab ich schon. Und dann hat meine Mutter den gemacht und die war dann auch sehr ähnlich wie ich drauf und mein Bruder und ich, wir sind so von den Typen her, unterschiedlicher geht's nicht.
Okay, ja, spannend.
Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt mal die schnelle Fragerunde. IT-Pilz oder Rouge?
Rouge.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Weder noch, wenn dann Wachs.
Mütze oder Tönnchen?
Mütze.
Segelschuhe oder Laufer?
Segelschuhe, bin nicht Hugh Hefner.
Socken, rot oder grün?
Grün.
Bier oder Wein?
Bier.
Lieblingsort ADH?
Keller.
Hologramm.
Als Altherr definitiv Keller.
Wegen der Bar?
Genau.
Polokragen oben oder unten?
Unten. Macht das außer Abi-Jahrgängen noch irgendjemand?
Ich glaube nicht. Ach, ich glaube, im Pony macht man das noch.
Mach mal.
Sylt oder Mallorca?
Malle.
Was ist für dich buchsig?
Paulen.
Was ist für dich frittig?
Die Steppjacke.
Couleur oder zivil? Die
Couleur.
Lieblingsverbindungslied?
Alte Burschenherrlichkeit.
Tradition oder Moderne?
Tradition.
Was war es am liebsten? Fuchs, Bursch oder alter Herr?
Bursche.
Und welches Haus findest du am schönsten außer den beiden deiner Bünde?
Kurz nachdenken, ich glaube, Kortetonia Marburg finde ich ganz attraktiv. Große Parkanlage, Kegelbahn, damals zumindest noch den ausgestopften Bären im Foyer, das macht schon Eindruck.
Dann lass uns noch ein bisschen über deinen beruflichen Werdegang sprechen. Du bist ja im Berufsleben ein erfolgreicher Banker. Wie hat dir die Erfahrung in den beiden Burschenschaften bei deinem beruflichen Weg geholfen?
Also ich glaube, es hilft ungemein, dass man in Verbindung eben gezwungen ist, auch mal mit anderen Charakteren, anderen Leuten wirklich zusammenzuarbeiten. Also du musst ja im Studium dann eben auch schon Dinge wie das Semesterprogramm auf die Beine stellen, wo es ja um mehr als nur Fragen wie wer kauft die Weißwürste geht. Ich glaube, das ist ein Vorteil oder eine Erfahrung, die man sonst klassischerweise im Studium nicht so macht. Und ja, im Berufsleben stehst dann oft vor derselben Situation, dass du eben halt auf einmal mit Charakteren, anderen Persönlichkeiten zusammen arbeiten musst, dich auf die einstellen musst und da hilft das auf jeden Fall, wenn man da schon mal so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, auch was so Teamdynamiken angeht oder später dann, wenn man auch mal in Verantwortung dann kommt, eben ja, wenn man mal einen Konvent geleitet hat, dann ist es einfacher, eine Besprechung zu leiten. Das ist zwar immer so ein Totschlagargument, aber ja, jeder, der noch nicht mal vor Leuten gesprochen hat, dem fällt es natürlich schwerer, wenn er dann das erste Mal vom Kunden irgendwas präsentieren muss. Wenn du schon mal im Keller dann vor 100 Leuten gesprochen hast, eine Rede gehalten hast, für Zucht und Ordnung gesorgt hast, wenn dann auch dementsprechend dann Richtung Fidelität natürlich auch das ja, die Zwischengesänge etc. Lauter wurden, dann kann man da noch eine ganze Menge draus ziehen. Macht auch Spaß, gar keine Frage, aber so bei den Fragen, so Takeaways auf Neudeutsch, dann gehört das ganz sicher dazu.
Ja, die Konventserfahrung, die du ja angesprochen hast, das wurde ja jetzt öfters ja auch von anderen Gästen hier im Talk ja auch gesagt, dass denen das halt so mit eines der größten Takeaways halt waren, was sie halt ja aus dem Verbindungsleben mit ins Berufsleben mitgenommen haben. Aber mir geht das genauso. Also wenn ich höre, dass wir irgendwie ein Meeting oder so haben oder irgendwie eine Besprechung und das muss aufgesetzt werden, dann kriege ich jetzt keine kalten Schweißperlen auf die Stirn, sondern denke, okay, das kenne ich, das habe ich schon 100.000 Mal durchgezogen. Ich bin ja bei uns im Bund ja auch Vereinsvorsitzender und da ist es ja so, da muss ich ja auch halt für die EV-Struktur, für die Mitgliederversammlung, also Bundeskonvent, ja auch Rechenschaftsbericht schreiben, entwickeln. Das sind auch Sachen, die helfen dann im Berufsleben halt auch ungemein, weil du schon mal weißt, wo die Richtung hingeht.
Klar, oder auch auf Leute zugehen, mit Leuten sprechen. Also als Kooperierter bist du zwangsläufig irgendwann mal gezwungen zu sagen, hör mal, was macht dein Verein eigentlich? Warum sollst du in der Verbindung aktiv sein? Wie ist das mit den ganzen Vorurteilen? Und wenn du später eben auch mal in Richtung Sales irgendwas machst, Marketing, wo du dein eigenes, dein Produkt, deine Firma oder sonst was vorstellen musst, dann ja, hat man sowas schon mal gemacht oder Smalltalk. Du bist als Fuchs zum ersten Mal auf dem Stiftungsfest in ganz großer Runde und weißt, oder ist jetzt Alter XYZ, das ist jemand, der ist extrem erfolgreich oder der ist hier mit dem Bentley vorgefahren oder sonst irgend sowas, dann hilft das auch schon mal, wenn man grundsätzlich mal Berührungsängste abbaut oder damit umgehen kann. Also ich glaube, die allermeisten Kooperierten, die dann, wenn du 5 Jahre aktiv warst, hast du kein Problem damit, auch in einer wildfremden Runde dich unterhalten zu können. Und ja, Schlagfertigkeit ist, glaube ich, auch sowas, was man unterbewusst ganz gut mitkriegt durch Couleurbesuche, durch das Rumpaulen in verschiedenen Presskellern und so weiter.
Ja, das ist auch so ein zweischneidiges Schwert, weil ich habe oft die Erfahrung jetzt gemacht, dass ich im Berufsleben dann auf Typen getroffen bin, die halt so der Typus Diva sind, wo du dir als Corpo direkt denkst, den stecke ich in die Tasche. Und das Problem ist, es ist halt die Berufsumgebung und du musst halt auch höllisch aufpassen, was du sagst, damit du nicht irgendwie eine Abmahnung kriegst oder irgendwie aus dem Laden rausfliegst.
Wem du da einen anhängst, ja.
Ja, oder generell halt auch ja, Paroli halt bietest. Ne? Das ist halt auch immer schwierig, finde ich, weil da kann man sich halt auch in der Verbindungsumgebung ist es immer lustig, auch vor allem im Keller oder sonst wie, vor allem wenn es dann halt ruppig wird. Aber im Büro ist das ja dann immer nochmal eine andere Schwierigkeit. Also es war für mich auch nach dem Studium ziemlich großer Kulturschock, weil ich bin da ja in bester Verfassung aus dem Studium dann ins Berufsleben gestiegen und immer einen schnellen Spruch auf den Lippen gehabt und irgendwie was Lustiges dazu gesagt oder irgendwie ein bisschen hier und da, ja nicht gedrückt, aber halt ne so Richtung, ja nicht knattern, aber.
Ja,
ne?
da, du hast recht, da kann nicht jeder mit umgehen, der eine oder andere fühlt sich da dann mal eher auf den Schlips getreten, man muss es einordnen können, also deswegen eine Menschenkenntnis bei allem Geknatter und so weiter.
Ich denke mir viel
jetzt immer. Darf man da nicht verlieren, genau.
Also ich versuche es ja mit einem stoischen Ansatz. Ich denke mir vieles und sag mir so, die beste Möglichkeit der Rache ist, nicht so zu sein wie das Gegenüber. Und dann lasse ich es dann halt dabei. Aber es war am Anfang schon eine große Umstellung. Und es kommt halt nicht immer. Also ich habe jetzt keine großen negativen Erfahrungen gemacht, aber ich dachte, es wäre sehr negativ angekommen, wenn ich das so gemacht hätte. Aber es ist ja, wir sind nicht auf den Mund gefallen, die meisten. Welche Rolle spielt denn so das Netzwerk deiner Bünde für dich? Also ist das so, das sind einfach nur deine Bundesbrüder oder ist es auch so, dass du da beruflich mit denen zusammenarbeitest oder wenn du private Interessen hast, dass du da Leute hast, wo du dann Anknüpfpunkte findest?
Teils, teils. Also beruflich, ich arbeite nicht direkt mit einem der Bundesbrüder irgendwie zusammen. Wir sind auch als Verbindung nicht so wahnsinnig groß und alt. Also die Germania Mannheim war von 1919 bis 35 aktiv, dann vertagt, dann wieder von 60 bis 78 aktiv, danach vertagt. Jetzt wieder seit 1990 aktiv. Mhm. Also haben wir jetzt mittlerweile auch wirklich einen gesunden Altherrenstamm und eben auch viele Bundesbrüder, die da noch im Berufsleben stehen, wo man dann eben auch mal um Rat und Tat bitten kann, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt das Riesennetzwerk hätten und klar ist, dass jeder Fuchs, jeder Bursch überall ein Praktikum machen kann, wo er will. Also die Zeiten sind, glaube ich, sowieso auch vorbei. Trotzdem, klar, wo man da unterstützen kann und wo das matcht, da machen wir das natürlich. Ansonsten ist es einfach privat. Dadurch, dass viele der Jungs, mit denen ich damals aktiv war, jetzt in einer ähnlichen Lebensphase sind. Ich meine, früher hat man sich dann mal zum Feiern gegenseitig besucht. Heute ist es eher so auf dem Weg in Urlaub mit der Family, dass man da dann nochmal für einen Tag vorbeischaut. Aber das ist ja auch irgendwo Teil des Lebensbundes, ne? Dass man man die Phasen eben auch gemeinsam durchläuft. Und ich finde es super, dass man, auch wenn du Leute teilweise 5, 6, 7 Jahre nicht gesehen hast, dann ist wieder Stiftungsfest im Mai und du kommst da unten in diesen Keller.
Der ist echt cool bei euch, der Keller. Also.
Die Schuhe kleben, du hast diesen Geruch direkt in der Nase und trinkst zwei Bier zusammen und du hast das Gefühl, als ob du letztes Jahr erst aus dem Studium gegangen wärst. Also das ist geil, das ist eine Institution, die fehlt auch an anderen Stellen, wenn du nicht kooperiert bist. Also ich habe zu den nicht kooperierten Kommilitonen von damals, das ist eine Handvoll bei mir, wo noch guter Kontakt besteht. Und die meisten verliert man leider aus dem Auge, eben weil es keine Aktivitas gibt, die einmal im Jahr ein Fest organisiert, wo klar ist, dass du dann in Mannheim bist oder in Köln oder sonst wo.
Das ist schön. Also meine Frau ist ja Psychotherapeutin. Also das, was du da beschreibst, ist ja sehr Wohlfühlort, in dem man sich befindet. Und geht mir auch so. Ich habe persönlichen engen Draht zur KV Suevia Berlin und ist auch so mein Wohlfühlort. Deswegen habe ich auch mal dieses Meme bei Corpomeme gemacht mit Wohlfühlort. Also mentally I'm here. Und dann, es ist halt so, es sind diese Geräusche, es ist der Geruch, es ist der klebrige Boden. Unter normalen Umständen würde man sagen, das ist schon echt schmutzig hier, aber man ist dann trotzdem sehr glücklich, weil einem dieser Ort etwas ganz, ganz, ganz Spezielles gibt, durch die vielen positiven, schönen Erinnerungen, die man davon trägt.
Genau.
Wo willst du das sonst finden? Also, du gibst das. Das ist auch etwas, wo ich mal denke, wo du ja auch gerade deine Kommilitonen erwähnt hast, die nicht kooperiert sind, die haben auch einfach auch was verpasst in ihrem Leben. Also,
ja klar, also das ist, ich kann mich noch an genug Situationen erinnern, wo ich auch mal geflucht habe, kooperiert zu sein und eine Charge zu haben, wenn dann die anderen aus dem Jahrgang aufs Oktoberfest fahren und du musst das Herbsttreffen organisieren oder sowas. Oder die anderen Weiß nicht.
Aber im Schottenhammel kommst du ja immer mit Band rein.
Ja, ist richtig. Aber wenn halt gleichzeitig irgendwie dann Veranstaltung ist, ist sowas natürlich schwierig. Aber unterm Strich hat mir persönlich Verbindung viel mehr positive Momente gegeben als die Momente, wo ich dann auch geflucht habe, weil wieder, ja, wie gesagt, sowas ansteht oder Konvent ist oder du dich mit irgendwelchen Themen rumschlagen musst oder am Stiftungsfest Alther schieß mich tot, zum 10. Mal dieselbe Geschichte erzählt. Ja, gehört dazu.
Und immer die gleiche Rede hält, mit den gleichen, auf die Prinzipien des Bundes, die sich dann auch nicht viel weiterentwickelt hat in den letzten 15 Jahren.
Ich glaube, die gibt es auch in jedem Bund,
oder? Ja, glaube ich auch. Aber was cool ist, was wir ja gerade auch besprochen hatten mit den Kommilitonen, wo wir sagen, die haben was verpasst. Das Coole ist, bei mir im Bund ist ein alter Schulfreund von mir jetzt aktiv geworden, also der ist auch so alt wie ich, also Mitte 30, und wir haben Abi zusammen gemacht, wir haben gemeinsam angefangen zu studieren, also jetzt nicht so einem Tandem-Ding, sondern so, man lief sich dann wieder im Hörsaal wieder über den Weg, wir haben Hausarbeit zusammengeschrieben und dann hat sich der Weg irgendwann getrennt, der ist nach dem Bachelor dann halt ins Berufsleben, ich habe noch weitergemacht und dann haben wir eine Social-Media-Kampagne bei Instagram geschaltet und darauf ist er also aufmerksam geworden, weil er irgendwie ins Profil reingepasst hat, wo also mit dem, was wir als Target-Personas halt festgelegt haben und dann fing der an, plötzlich die Seite an zu liken und dann habe ich ihn, weil ich den Account mitverwalte, dann direkt angeschrieben, ich so, ich bin's, und der so, was? Und ich so, ja, wie kommt's, dass du uns likest? Und der so, ja, ich habe es immer bereut, dass ich nicht aktiv geworden bin in der Uni-Zeit und jetzt ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Und ich so, nein, ist er nicht. Und jetzt ist er Fuchs bei uns und war noch letzten Dienstag sehr lange unterwegs und er sagt auch, seitdem er das gemacht hat, schläft er besser.
Ja, witzig.
Ja.
Bucketlist.
Ja, also es ist nie zu spät. Also einfach mal trotzdem mutig sein und auszuprobieren. Wie siehst du denn die Zukunft der Burschenschaften? Das ist ja auch ein schwieriges, heikles Thema. Es gibt viele Bünde, das habe ich jetzt beobachtet, die halt auch, das war auch eingeschlossen mein Bund, die Ausrichtungsfrage sich gestellt haben. Wollen wir weiter Burschenschaft bleiben? Wie sieht die Zukunft aus?
Ja, das ist eine relevante Frage, ganz sicher. Gerade weil man auch, ich meine, Burschenschaft Germania, also einfacher kann man Vorurteile nicht auf einen Namen eigentlich projizieren. Trotzdem finde ich persönlich es falsch, nur weil, weil hauptsächlich Vorurteile da mal so den Erstkontakt vielleicht zu erschweren, dann mit der Mode zu gehen und deswegen vielleicht seinen Namen zu ändern oder vielleicht auch schon an die Prinzipien zu gehen, denn Verbindungen verkörpern ja was. Also das sind die Grundsätze, das sind die Prinzipien, für die jede Verbindung einsteht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch sträflich zu sagen, so machen wir seit 200 Jahren, das haben wir immer so gemacht. Das wollen wir auf keinen Fall ändern. Also ich glaube, so eine kritische Selbstreflexion, die muss dazugehören, um eben auch dann für die nächsten Jahre, Jahrzehnte dann auch attraktiv zu sein. Aber da ist die Frage, dieser Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Da ist natürlich ein Körnchen Wahrheit dran, aber ich glaube, wenn man sich als Verbindung irgendwie verbiegen will, weil man das Gefühl hat, dass man dann vielleicht auch mehr Mitglieder, mehr Nachwuchs bekommen kann, dann tut man sich langfristig keinen Gefallen. Ich glaube, was aber auch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man als Verbindung klarstellt, ob das jetzt über Social Media, Homepage oder auch dann im Gespräch ist, so, was machen wir, was sind wir, was machen wir nicht, was sind wir nicht. Da tut man sich meiner Meinung nach einen klaren Gefallen, wenn man eben auch direkt kommuniziert, sind wir politisch aktiv irgendwie ausgerichtet oder gehört für uns als Burschenschaft eben eher dazu, dass wir unsere Mitglieder, dass wir ein Bund sein wollen von Menschen, die sich für eine freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen und da dann auch gerne gesellschaftlich, politisch irgendwo engagieren wollen, weil es für uns ganz klar ist, dass eben die politischen Ränder da definitiv nicht zugehören.
Ja, das ist als Burschenschaft ein sehr, sehr, sehr schwieriger Drahtseilakt, weil man ja auch bei vielen Beispielen ja auch gesehen hat, Burschenschaften, die sich zu stark dem Zeitgeist geöffnet haben, die sind auf der Strecke geblieben, da sind irgendwann die Leute nicht mehr aktiv geworden. Erstaunlicherweise sind es ja gerade die sehr konservativen Bünde, die jede Art von Sturm anscheinend überleben, die halt auch keinen Millimeter weit von ihren Prinzipien halt abweichen. Und das ist so ein Punkt, wo ich auch für mich oder auch für unseren Bund auch noch keine Lösung gefunden habe, wo man sagen könnte, das ist richtig. Aber wo ich dir ganz stark beipflichte, ist, nach außen hin zu kommunizieren, das sind unsere Werte. Und bevor man jetzt mit irgendwelchen Totschlagvorurteilen ankommt, weil Burschenschaft bei uns vorne dran steht, sich das Ganze erstmal vielleicht mal ein bisschen anzuschauen und nicht direkt alle über einen Kamm halt zu scheren. Ja, also ich meine, was bei uns auch schwierig ist als Burschenschaft, ist ja, wir haben ja die deutsche Wiedervereinigung, die ist hinter uns. Wir haben die deutsche Staatsbildung hinter uns. Die Burschenschaften sind eine studentische Bewegung gewesen, die ja gerade den Partikularismus überwinden wollten und halt den Nationalstaat erreichen wollten. Das haben wir ja erreicht. Jetzt Diskussionen mit, die es ja früher viel gab, war mit den ehemaligen Ostgebieten. Die sind ja vertragstechnisch ja auch durch den 2+4-Vertrag mittlerweile abgegolten, beziehungsweise auch abgetreten und auch keinerlei Anspruch mehr drauf erhoben. Da ist halt so ein bisschen die Sinnfrage der Burschenschaft halt da. Und das habe ich bei vielen Bünden halt auch gehört.
Ja, das kann ich nachvollziehen, so absolut. Es ist natürlich einfacher zu sagen, wofür, was man erreichen will, wenn man ein ganz konkretes Ziel hat. Ob das jetzt
ein Smart Ziel
die Wiedervereinigung war. Ist einfacher, sich an sowas auszurichten, als wenn man jetzt sagt, so, wir wollen, wie gesagt, mündige Bürger, Teil der Gesellschaft, wir wollen, wollen die Gesellschaft prägen. Das ist weniger greifbar.
Ja, also ich meine, die Schwierigkeit ist ja auch so, als Burschenschaft heißt man ja auch irgendwo eine Art Patriot, ne? Das ist ja eine Natur der Sache. Nur es wird halt sehr, sehr schnell immer missverstanden, weil wir in einer Gesellschaft hier leben, wo ja sowas wie Patriotismus, was ich als eine positive Gegenform des Nationalismus halt sehe, immer noch halt verpönt ist. Und da sind wir ja auch in einem schwierigen Spagat, uns ja auch unsympathisch manchmal zu machen, finde ich. Also unabsichtlich, ne? Aber so. Die strategische Ausrichtung, die dann am Ende passiert.
Ja, klar. Und das halt eben in einer Gesellschaft, wo es ja auch der Politik, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, vielen Politikern eher darum geht, zu gefallen, Wählerstimmen abzugreifen, als eben für eine Meinung einzustehen.
Ja, das findet man nicht häufig. Ja, wie sieht es denn bei dir im eigenen Bund auch aus? Bist du da auch als Mentor irgendwie auch aktiv? Also stehst du auch jungen Aktiven bereit, wenn die Fragen haben? Ja, klar.
Also ich bin, glaube ich, regelmäßig in Mannheim präsent. Also versuche es einmal Semester vor Ort hinzuschaffen. Also immer auf dem Stiftungsfest und dann dementsprechend im Herbst-Wintersemester auch noch auf einer Veranstaltung. Und versuche sonst eben auch da, wo wir mal die Fuchsen-Vorträge online zu übertragen, mich dann, wenn es geht, dazu zu schalten. Also ich glaube, dass ich bin kein Alter, der besonders häufig jetzt vor Ort ist, aber wir versuchen schon eben da auch die Distanz zur Aktivitas gering zu halten.
Ja, es geht leider schnell. Das ist auch ein Problem bei uns. Die Aktiven beschweren sich halt immer, dass wenn wir halt unsere Veranstaltungen haben, dass die alten Herren nicht so zahlreich immer da sind. Aber es ist halt auch viel im Semesterprogramm, ist auch gedacht für die Aktivitas, dass die sich halt selbst organisieren und ihr Ding da halt durchziehen und sich praktisch eigentlich über jeden alten Herren freuen, der da ist, aber nicht enttäuscht sind, wenn es dann halt nur ein paar sind. Also ich meine, das ist bei vielen Bünden der Fall. Also ich kenne kaum einen Bund, wo mehr alte Herren bei den Veranstaltungen da sind als Aktive, außer die Aktivitas besteht jetzt aus zwei Leuten.
Na, außer vielleicht, wenn es um Diskussionen der Tagesordnung geht. Nee, aber es ist glaube ich, auch was, das trifft wahrscheinlich auf jeden Bund zu. Und das sind ja auch schon allein geografisch bedingt oft dieselben alten Herren, die dann aufschlagen bei den Veranstaltungen und die seit 20 Jahren niemand mehr gesehen hat, die aber trotzdem immer noch ihre Beiträge zahlen, mhm, und die dann vielleicht auf einmal beim 105., 110. Stiftungsfest auf einmal dann doch wieder vor der Tür stehen. Aber wir hatten tatsächlich diese Diskussion auch bei uns auf dem Stiftungsfest. Mhm. Jetzt, weil es natürlich für die Aktivitas auch schwierig ist, gerade so den jungen Füchsen dann so diesen Lebensbund auch so ein bisschen näher zu bringen. Da heißt es immer so, wir haben hier 75 Altherren. Der Fuchs ist jetzt seit 4 Monaten aktiv und gesehen hat er 2. Ne? Mhm. Also ich glaube, da ist als Altherr, bin ja auch einer, so eine gewisse Bringschuld, auch sich eben da dann doch häufiger auch mal einzubringen. Auch wenn es natürlich, wenn man froh ist, wenn man dann auch mal einen Abend auf der Couch in Ruhe hat und das Verlangen, sich dann noch in irgendeinen Vortrag einzuwählen, manchmal überschaubar ist.
Ich meine, es liegt ja auch wahrscheinlich an geografischen Gründen bei euch. Es ist halt eine Unistadt, man geht halt zum Studieren dorthin und dann verstreut sich in der Regel ja wahrscheinlich bei euch auch die Philister und alten Herren dann halt auch deutschlandweit. Das ist, glaube ich, so ein Vorteil, den wir in Düsseldorf haben, weil wir halt so viele Konzerne halt auch hier haben und Firmen, ist die Wegzugrate bei uns nahezu bei fast null, bis auf einen, der nach Brandenburg gezogen ist und einer nach Süddeutschland, aber die beiden waren auch eher ex-loco halt auch vorher bei uns aktiv. Und da ist es halt so, die alten Herren können ja nicht immer kommen. Ich bin ja auch zweifacher Vater und da ist jede Veranstaltung, die man sich die Zeit nimmt, dahin zu gehen, immer, ja, also ich würde jetzt nicht sagen Kampf, aber es ist halt ein Organisationspunkt. Die Kinder müssen betreut sein, die Frau hat wieder extra Belastung, die man ihr sonst halt abnehmen könnte. Das wissen natürlich die meisten aktiv halt nicht, weil sie noch keine Kinder haben, aber
ne. Also, naja gut, die haben dann dafür die Freundin, die fragt, musst du jetzt schon wieder oder
ja, aber die kann man schneller austauschen als die Ehefrau.
Komm mir nach dem Bummel nicht so voll nach Hause.
Ja, sagen wir noch zum Abschluss, welche Erwartungen hast du denn an neue Mitglieder in deinen Bünden und was rätst du ihnen?
Also ich habe die Erwartung, ganz klar eine Offenheit mitzubringen, sich das Ganze wirklich mal anzugucken und nicht nur wegen des Zimmers oder warum auch immer, wegen der günstigen Miete eingezogen zu sein. Ich habe ganz klar die Erwartung, dass ein Engagement da ist, eben auch mitzuwirken, mitzugestalten. Das Verbindung ist keine Spaßveranstaltung, ja, die man konsumieren kann. Das ist ja heute oft so ein bisschen die Erwartungshaltung, auch wenn wir junge Bewerber haben. Ne? Mhm. Also frag nicht, was die Germania für dich tun kann, frag, was du für die Germania tun kannst, wäre dann hier so ein
Leitsatz. Das war doch so euer Altherrenvorsitzender John F. Kennedy, der den Spruch beim Stiftungsfest.
Ja, genau, Ehrenbandträger, genau. das sollte auf jeden Fall mitgebracht werden. Und dann, was würde ich den neuen Mitgliedern raten? Eben mal so viel Verbindung mitzunehmen, wie es zeitlich möglich ist. Ob das jetzt in Gesprächen ist, ob das in Veranstaltungen ist. Ich selber, jetzt rückblickend, ich war in meiner aktiven Zeit, ich war zu wenig unterwegs im Dachverband beispielsweise. Ja. Oder auch durch die verschobenen Semesterzeiten immer so ein bisschen schwierig. Aber ich kann mich da erinnern, wir haben dann irgendwann mal so eine Fuchsenfahrt mit dem Fuchsmajor gemacht, sind wir nach Bonn, nach Marburg gefahren, also eben Städte, wo es dann doch noch eine ganz andere Korpusszene gab und das ist geil, sowas muss man viel häufiger machen. Wenn du später im Job stehst, geht das nicht mehr. Hast du nicht mehr die Ressourcen dafür, also bist dann nicht mehr so gut im Training, dann tun die Besuche wieder weh.
Ja, du wirst auch langsamer dann wieder, das merkt
absolut
man.
Absolut.
Gibt es noch etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss?
Gute Frage. Ich meine, wir haben viel über Netzwerk etc. Gesprochen. Ich würde mich freuen, wenn wir als Corpo-Welt noch mehr, noch stärker nutzen können. Man erlebt ja aktuell gefühlt zumindest so ein bisschen so eine organisatorische Zerfaserung über verschiedene Plattformen, ob das jetzt Facebook, Reddit, sonst was ist. Ich glaube, da müssen wir als Corpo-Welt irgendwie gucken, dass man die Leute noch möglichst gut zusammenhält und dann ist das ein super Asset, wo wir dumm wären, wenn wir das nicht nutzen würden, weil eben da noch eine ganze Menge mehr Persönlichkeit auch drin steckt als in einem Xing oder in einem LinkedIn.
Absolut. Und ich finde, das ist auch so ein Punkt, über den habe ich in den letzten Wochen nachgedacht, wenn ich vor allem mit älteren Gästen gesprochen habe, wo ich jetzt dich nicht dazu zähle. Ich glaube, so groß ist unser Altersunterschied nicht.
Ich bin 40, kurzer Einwurf an der Stelle.
Ich bin fast 36, also da ist es halt so, früher war es so, habe ich das Gefühl gehabt, die Bünde waren sehr, sehr stark für sich und man hatte so den Dachverband, wo man einmal im Jahr zusammengekommen ist. Dann kamen die ganzen Internetforen in den 90ern halt auf und das hat dann dazu geführt, dass die Corpo-Welt ein bisschen enger zusammengewachsen ist, was auch dazu geführt hat mit diesen ganzen digitalen Geschichten, dass die eigene Stadt mehr zu einem Dorf geworden ist als korporierter, weil der Kontakt einfacher ist. Und jetzt ist es, habe ich das Gefühl, wir sind an einer Stufe, dass Raum und Zeit in der Corpo-Welt nicht mehr so wichtig ist wie früher, weil man direkt Kontakt überall hin hat und unterschiedlichste Foren haben. Wir haben Tramizu, wo du gesteinigt wirst, wenn du die falsche Frage stellst. Wenn du diese Frage aber bei Reddit stellst, hast du plötzlich Unterstützung von Leuten, die dir helfen. Wir haben Sachen wie Corponect, wo der Versuch dasteht, ein Berufsnetzwerk halt aufzubauen. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen enger zusammengewachsen und wir sollten nicht so auf die Unterschiede so groß achten, eher auf die Gemeinsamkeiten. Und das würde uns, glaube ich, alle viel stärker machen.
Ein schönes Schlusswort.
Ja, das war auch wieder ein langer Laberlümmel, Henrik. Danke, dass du da warst. Und liebe Zuhörer, bitte like, kommentiert, teilt diese Folge. Wir haben einen, wie schon oft erwähnt, Patreon-Account. Da haben wir jetzt eine zweistellige Mitgliederzahl, der dieses Projekt auch massiv unterstützt. Wir würden uns freuen, wenn ihr Gönner, vielleicht auch Produzenten werden wollt. Und alle Infos und Links sind in den Shownotes. Lieber Henrik, ist auch was zum Abschluss kurz sagen.
Hört's euch rein.
Bis dahin, geht mal wieder bummeln und bei anderen Häusern, das ist auch schön.